Hast du dir schon einmal eine Krone aufgesetzt? Nun, vielleicht nur eine selbstgebastelte, eine Plastikkrone. Es gibt nicht mehr so viele Kronen wie in den vergangenen Jahrhunderten in dieser Zeit. Vielleicht findet man noch so einige in Museen, hinter Vitrinen. Aber selbst die Kronen, die noch erhalten sind, sie haben nicht mehr die gleiche Bedeutung. Sie verkörpern nicht mehr die gleiche Macht, wie es in alten Zeiten der Fall war. Und danach weiß jeder von uns, etwas mit dem Zeichen oder dem Bild einer Krone anzufangen. Wir verstehen, eine Krone steht für Herrschaft und für Ehre, für Macht und Würde. Die englische Krone wird sicher verwahrt im Tower von London. Und nur bei besonders feierlichen Anlässen und repräsentativen Anlässen werden sie herausgeholt, die Kronjuwelen. Man kann sie besichtigen, aber nur der König oder die Königin darf die Krone aufsetzen. Denn es symbolisiert die Position und die Autorität dessen, der diese Krone aufsetzen darf. Doch selbst das englische Königshaus wird von einer neuartigen Krone bedroht dieser Tage. Ein Virus, benannt nach dem lateinischen Wort für Kranz oder Krone, Corona. Prinz Charles wurde infiziert, las ich, von dieser Lungenkrankheit und musste in Quarantäne. Und auch die Queen und ihr Mann wurden an einen anderen Ort gebracht, damit sie sich nicht anstecken und so in Todesgefahr gelangen. Ja, und auch Kanzlerin Merkel, sie musste in Quarantäne, weil ein Infizierter ihr sehr nahe war. Ja, selbst die Kronen dieser Welt stehen in Gefahr und auch das, was wir Menschen uns als Kronen basteln, die unser Leben Wert und Macht verleihen sollen. Sie zerreißen schnell, sie fallen nieder wie bunte Papierschnipsel. Vorgestern fand ich das in unserer Küche. Mein einjähriger Sohn hat die selbstgebastelte Krone meiner Töchter gefunden und im Nu war sie dahin. Doch die Bibel, sie spricht von Kronen, die wirklich wertvoll und wirklich würdevoll sind. Sie verlieren nicht an Bedeutung durch die Zeit und sie können auch nicht geraubt werden und sie werden auch nicht zerstört. Sie verfallen nicht, sie vergehen nicht. Und eine dieser Kronen wollen wir heute betrachten, und zwar finden wir sie im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4. Im 2. Brief an Timotheus, im 4. Kapitel, und hier lesen wir die Verse 6 bis 8. Hier schreibt der Apostel Paulus an Timotheus, seinem Mitarbeiter, der ihm nahe stand wie ein Sohn. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Wir fragen als erstes, was ist das für eine Krone? Paulus schreibt, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Paulus gebraucht hier ein sprachliches Bild, eine Metapher, wie man es nennt, mit der er beschreibt, worauf er sich schon freut. Eine Krone. Nun, was ist das für eine Krone? Er gibt hier eine nähere Bestimmung. Es ist der Siegeskranz oder die Krone, es ist das gleiche Wort, der Gerechtigkeit. Die Krone der Gerechtigkeit. Diese Krone, sie besteht aus Gerechtigkeit oder vermittelt die höchste und krönende Gerechtigkeit. Was stellst du dir unter Gerechtigkeit vor? Wirkt ja so ein bisschen wie ein abstrakter Begriff. Wenn du Gerechtigkeit hörst, woran denkst du da? An eine Anwaltskanzlei? an ein Gesetzbuch voller schwer verständlicher Paragraphen, an eine Gerichtshalle vielleicht. Oder du denkst an soziale Gerechtigkeit, die Schere zwischen Arm und Reich oder an Menschenrechte. Wenn die Bibel von Gerechtigkeit spricht, dann geht es nicht nur um Rechtsprechung oder Gleichberechtigung, sondern die Bibel bezeichnet und beschreibt die Gerechtigkeit als die wertvollste Eigenschaft und Qualität eines Menschen. Das Beste, was ein Mensch besitzen kann, ist Gerechtigkeit. Und mit Gerechtigkeit meint das Wort Gottes ein Leben, das in allen Belangen gut und richtig ist. Ein Leben, das dem Sinn des Lebens, dem Zweck des Lebens, dem Auftrag und Wert des Lebens vollkommen entspricht. Ein Leben, das dem Maßstab Gottes gerecht wird. Gerechtigkeit ist also die Zusammenfassung von allem Guten und Tugendhaften und Liebevollen und Fairem und Reinen und Treuen und sittsamen Eigenschaften und Taten. Und dieser Zustand der Gerechtigkeit ist auch ein Stand oder eine Stellung. Es bezeichnet die Beziehung zu Gott. Aber was ist Gerechtigkeit schon wert? Was bedeuten moralische Werte, gute Taten, Barmherzigkeit und Nächstenliebe? Ist das nicht irgendwie eine überkommene Pfadfinderromantik? Eine veraltete Vorstellung von ritterlicher Würde? Wer kümmert sich heute noch um diese Form von Gerechtigkeit? Wer jagt, wer strebt in seinem Leben nach Gerechtigkeit? Was hat das denn für einen Wert? Gibt es nicht andere Dinge, die viel wichtiger sind? Gesundheit, Reichtum, Erfolg oder Ansehen. Nun, die Bibel beschreibt die Gerechtigkeit als eine der wertvollsten Ressourcen dieses Universums. Denn Gerechtigkeit befreit vor der Todesstrafe und berechtigt zum Leben. Weder Gold noch Diamanten, weder Euro noch Dollar können dich freikaufen von dem Gericht Gottes über dein Leben. All deine Ungerechtigkeit wird an einem Tag aufkommen vor dem Thron Gottes. Deine Lügen gegenüber deinem Partner, dein Neid gegenüber deinen Kollegen, dein Hass gegen deine Nachbarn, dein Betrug, deine unreinen Gedanken, deine Lästerei, deine verletzenden und lieblosen Worte, all deine Ungerechtigkeit wird im Gerichtssaal Gottes vorgebracht werden. Du kannst den Richter nicht bestechen. Du kannst dem Verfahren nicht mit ärztlichem Attest entgehen. Das Einzige, was dich vor dem Gericht und dem Strafurteil Gottes retten kann, ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Vor 3 Jahren wurde ein 73-jähriger Mann aus Kalifornien aus dem Gefängnis entlassen, in dem er 39 Jahre inhaftiert war. 39 Jahre. Er wurde eigentlich lebenslänglich verurteilt, und zwar wegen dem Mord an einer Frau und ihrem Kind. Nach 39 Jahren hat ein DNA-Test, den es damals bei der Verurteilung noch nicht gab, bewiesen, dass dieser Mann nicht der Täter gewesen sein konnte. Und man hat einen anderen überführt. 39 Jahre saß dieser Mann unschuldig im Gefängnis, weil er keinen Beweis seiner Gerechtigkeit vorbringen konnte vor dem Gericht. Von der Stadt Simi Valley in Kalifornien bekam er als Ausgleichszahlung 21 Millionen Dollar. 21 Millionen Dollar. Eine unfassbar große Summe, nicht wahr? Aber was denkst du, wäre dem Mann mehr wert gewesen? Der Gerechtigkeitsnachweis am Tag des Gerichts oder 21 Millionen Dollar für die letzten Tage seines Lebens. Gerechtigkeit ist wertvoller als aller Reichtum, den du dir vorstellen kannst. Denn sie befreit uns vor der ewigen Strafe Gottes und sie berechtigt uns, frei hinauszugehen und im Himmelreich zu leben. Ein Leben, das ewig anhält und ewig gut ist. Gerechtigkeit. Außerdem stellt Gerechtigkeit vollkommen wieder her und vertreibt die Sünde. Die Bibel spricht davon, dass Gott uns Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Es soll etwas von der Schönheit und Würde Gottes an uns Menschen sichtbar werden. Aber durch die Ungerechtigkeit, durch die Sünde, durch unsere Fehler und unsere Übertretungen, durch die falschen Taten und dunklen Gedanken und bösen Worte, ist unser Leben völlig entstellt. All das, was uns lieblos macht, all das, was uns unangenehm macht, es kommt durch die Sünde. Aber Gerechtigkeit führt uns zurück zu dem, was Gott für uns Menschen vorgesehen hat. Zu dem Bild des guten Gottes, das wieder Gestalt in uns Menschen annimmt. Stell dir vor, du hattest einen schweren Unfall. Dein Gesicht ist so entstellt, dass keiner deiner Freunde dich erkennt. Und jeder, der dich sieht, er senkt verschreckt den Blick. Man mag dich gar nicht anschauen. So entstellt bist du. Aber obwohl keiner der Ärzte dir Hoffnung macht, gibt es auf einmal einen Bericht, es gibt eine neue Technologie, der Unfallchirurgie. Und sie verspricht dir, sie können dich wiederherstellen, und zwar genau so, wie du vor dem Unfall warst. Wäre das nicht ein unbezahlbares Glück? Und das ist Gerechtigkeit. Sie stellt den in Sünden verzerrten und entstellten Menschen wieder her. Sie macht wieder gut, was entstellt und verdorben ist. Sie stellt wieder her, wie Gott uns Menschen einst gemacht hat, als er sagte, sehr gut. Und Gerechtigkeit ist die einzig wahre und bleibende Grundlage für Zufriedenheit und Freude, Trost und Frieden und ein ruhiges Gewissen. Nun, eine geklaute Million kann dir unter Umständen ein paar Tage Spaß bereiten. Du gibst es aus, worauf du gerade Lust hast. Aber jeden Tag sitzt dir die Angst im Nacken. Was passiert, wenn ich erwischt werde? Jede Nacht wälzt du dich unruhig umher, weil dein Gewissen dich plagt. Denn das Geld, es steht dir nicht zu und du hast es anderen Menschen geraubt, die durch dich Mangel leiden. Wie wird es ihnen ergehen? Und das, was du dachtest, es würde dir ein sorgenfreies Vergnügen bereiten. Es bringt deiner Seele mehr Qual und mehr Furcht und mehr Rastlosigkeit und Traurigkeit als deine Armut zuvor. Allein Gerechtigkeit gibt uns die Grundlage dafür, dass wir Gutes genießen können und uns an den Gaben des Lebens erfreuen können. Allein Gerechtigkeit. Kein Alkohol und keine Drogen, keine Medikamente können dir den Frieden und die Ruhe schenken, den die Gerechtigkeit gibt. Und schließlich bringt Gerechtigkeit wahre Ehre und bleibenden Ruhm. Es kommt der Tag, da wird nicht mehr der Mann geehrt sein, der am meisten Geld gesammelt hat oder der am meisten Macht erlangt hat, der am meisten Kriege gewonnen hat, sondern der Mensch, der von Gott bestätigt wird, den Gott annimmt, den Gott für gerecht erklärt. Durch Gerechtigkeit wird die Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt. Und das ist die höchste Würde. Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, der uns geschaffen hat. das Bundesverdienstkreuz vom Bundespräsidenten ist nichts im Vergleich der Anerkennung Gottes, der Himmel und Erde und alles, was darin ist, geschaffen hat und beherrscht. Gerechtigkeit gibt uns die Gunst und Annahme und Anerkennung bei Gott, bei dem lebendigen Gott. Denkst du immer noch, dass Gerechtigkeit nichts wert ist? Paulus, er freut sich auf die Krone der Gerechtigkeit. Und diese Krone, dieser Siegeskranz ist die Bestätigung dafür, hier steht ein Gerechter. Hier hat jemand Gerechtigkeit erlangt. Hier steht ein Sieger, der den Lohn der Gerechten, die volle Belohnung der Gerechtigkeit bekommt. Freiheit von dem Strafgericht und Annahme an dem ewigen Leben, Anrecht am ewigen Leben im Himmel. Er steht vollkommen wiederhergestellt da, ohne Sünde und Schwachheit, ein Leben in vollkommenem Zustand, in makelloser Schönheit, wie es keine Anti-Aging-Creme bewirken kann. Ein Zustand, der heilig, gerecht und gut ist. Und dazu ein Frieden und ein reines Gewissen. Dass er sich an all dem Guten, was Gott gibt, von ganzem Herzen erfreuen kann. Und zwar in der Gegenwart und herzlichen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Was ist das für eine Krone? Die Krone der Gerechtigkeit mit all dem Wert und dem Heil, das in echter Gerechtigkeit steckt. Zweitens, wer gibt diese Krone? Wir lesen hier, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir geben wird an jenem Tag. Diese Krönung mit Gerechtigkeit ist kein lächerliches Verkleidungstheater. Es ist kein Spiel. Auch keine eigenmächtige Krönung ohne jede Befugnis. Derjenige, der diese Siegeskrone aufsetzt, ist der Herr. Nun, wen meint Paulus mit der Herr? Gleich im ersten Vers dieses Kapitels, 2. Timotheus 4, Vers 1, heißt es, ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote, richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Der Herr ist der Herr Jesus Christus. Der Sohn Gottes. Er ist der Herr, das heißt, er ist der Herrscher. Er hat die rechtmäßige Autorität, diese Krone zu verleihen. Und dieser Herr Jesus, er ist auch der gerechte Richter. Ihm ist das ganze Gericht übergeben. Er urteilt über unser Leben, über unsere Gerechtigkeit. Als Paulus diese Zeilen an seinen vertrauten Mitarbeiter Timotheus schreibt, da sitzt er gerade in einem römischen Gefängnis. Angekettet. Er sollte vor den römischen Kaiser geführt werden und der wird das Urteil über ihn fällen. Der Kaiser damals war Nero. Nero ging es nicht um Gerechtigkeit, sondern ihm ging es darum, beliebt bei dem Volk zu sein. Er hatte mehr Freude an Theater als an Rechtsprechung. Und die Christen, sie wurden massenhaft unter seiner Herrschaft hingerichtet, weil es ablenkte von seiner schlechten Politik und sie dienten als nützliche Sündenböcke für all die Katastrophen der Zeit damals. Nero, er war kein gerechter Richter und Paulus wusste, er wird bald sterben. Er wird zu Tode verurteilt werden von diesem Nero. Warum? Weil er ein Christ ist. Weil er verkündet, dass Jesus der Herr ist und dass er der oberste Richter über alle Menschen ist. Doch er weiß auch, dieser Richter, Jesus Christus, er ist gerecht. Anders als so viele Richter und Herrscher in dieser Welt. Dieser Richter ist gerecht. Jesus ist der gerechte Richter. Seine Beurteilung ist gerecht. Er unterstellt einem Menschen nicht Dinge, die er gar nicht getan hat. So wie Nero. Aber er lässt auch nicht einfach Unrecht durchgehen und nennt es gut. Er ist der gerechte Richter. Der Maßstab für Gut und Böse, für Recht und Unrecht ist vollkommen von ihm definiert. Und das ist eigentlich ziemlich erschreckend. Wenn wir bedenken, dass wir Menschen vor einen gerechten Richter treten müssen. Denn kannst du behaupten, der gerechte Richter kann dich als gerecht beurteilen? Und mit gerecht meine ich völlig gerecht, nicht ich habe da mal was Gutes getan. Wir nennen ja auch keine Amsel einen gelben Vogel, nur weil er sein Schnabel gelb ist. Und so erklärt Jesus niemanden deshalb für gerecht, weil er mal etwas Gutes gesagt hat oder mal etwas Rechtes getan hat. Paulus, eben jener Paulus, der sich hier freut auf die Krone der Gerechtigkeit, er schreibt in einem anderen Brief an die Gemeinde in Rom, dass es keinen einzigen Menschen gibt, der nicht sündigt. Und dass es keinen einzigen Menschen gibt, der dem Maßstab Gottes vollkommen entspricht. Hört einmal, was er sagt. In Römer 3, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Hier in dieser Welt staunen wir vielleicht über Menschen, die viel Geld für wohltätige Zwecke spenden, die viel leisten gegen die Nöte auf dieser Erde. Und zu Recht wird das anerkannt. Und dennoch müssen wir verstehen, es gibt nicht einen einzigen Menschen, nicht den besten von uns, der vor dem Urteil des gerechten Richters als gerecht erkannt werden kann. All das Wunderbare, was wir über die Gerechtigkeit gesagt haben, all dieses Wertvolle, was wir an der Gerechtigkeit sehen, es ist leider so, dass kein einziger Mensch es verdient. Wie kann es also sein, dass Jesus, der gerechte Richter, einem Menschen wie Paulus die Krone der Gerechtigkeit gibt, wenn Paulus doch auch ein Sünder ist? Die Antwort auf diese Frage bestimmte das ganze Leben von Paulus, seitdem er diese Wahrheit erkannt hat. Die Antwort ist Rechtfertigung aus Gnade. Rechtfertigung aus Gnade. Die Krone der Gerechtigkeit ist nämlich nicht die Gerechtigkeit von Paulus, sondern die Gerechtigkeit von Jesus. In Jesus ist Gott selbst Mensch geworden und hat als einziger Mensch wirklich vollkommene Gerechtigkeit ausgelebt. Er hat alles Gute getan, und zwar aus den richtigen Motiven, zu dem richtigen Zweck, mit den richtigen Mitteln, ein vollkommen gerechtes Leben. Er ist der Gerechte schlechthin. Jesus, er hat die Krone der Gerechtigkeit verdient mit seinem Leben. Er hat den Eingang ins Paradies, ewige Freude, völlige Ehre und all das, er hat es verdient. Aber er ließ sich schlagen. Und er ließ sich schmählich verspotten. Er ließ sich freiwillig hinrichten. Wie der größte Verbrecher, als er hing am Kreuz von Golgatha. Er trug eine Dornenkrone als ein Zeichen des Fluches und der Strafe von Gott gegen Sünde. Er nahm die Stellung und die Position von uns Sündern, uns Ungerechten ein. Er ist gestorben, indem er die Strafe Gottes auf sich nahm. Doch dann ist er auferstanden, er hat den Tod besiegt und er lebt, ja, er herrscht in dem Himmel. Und von da wird er wiederkommen, um zu richten alle Menschen. Doch weil er stellvertretend die Strafe für Sünder, für Ungerechte auf sich genommen hat, kann er auch Sündern seine Gerechtigkeit zusprechen. Ganz aus Gnade, unverdient. Jesus kann Paulus seine Krone der Gerechtigkeit verleihen, weil er die Dornenkrone der Sünde für Paulus getragen hat am Kreuz von Golgatha. Was für ein wunderbarer Tausch, oder? Und das Gute dabei ist, Jesus ist und bleibt dennoch gerecht. Gott bleibt ein gerechter Richter und kann dennoch durch den Tod und die Auferstehung von Jesus den Sünder für gerecht erklären, rechtmäßig belohnen mit Gerechtigkeit. Einem Sünder die Krone der Gerechtigkeit und all die dazugehörenden Privilegien schenken. Rechtfertigung aus Gnade. In Römer 5, Vers 19, da jubelt Paulus, durch den Gehorsam des einen, nämlich Jesus, werden die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt. Sie werden in die Stellung von Gerechten gesetzt. Durch das, was Jesus getan hat, durch seinen Gehorsam, durch seine Gerechtigkeit. Mit der Krone der Gerechtigkeit bestätigt Jesus, du wirst als Gerechter gezählt. Jesus, der Gerechte, gibt seine krönende Gerechtigkeit. Keine andere Lehre hat Paulus so getröstet und so erfreut und so gestärkt und so verändert wie diese. Und nun müssen wir uns aber noch fragen, drittens, wer empfängt diese Krone? Wer empfängt denn diese Krone? Aus den Worten hier von Paulus geht eindeutig hervor, dass Paulus keinen Augenblick daran zweifelt, dass er diese Krone empfängt. Fortan liegt mir bereit. Paulus weiß, diese Krone ist für mich reserviert. Sie ist auf meinem Namen hinterlegt. Paulus ist sich sicher, wenn ich vor Jesus stehe, dann schenkt er mir persönlich die Krone der Gerechtigkeit. Sie liegt schon für mich bereit. Es ist keine Frage, ob vielleicht noch eine übrig ist oder ob es schon ausverkauft ist, wie die leeren Regale in den Supermärkten zurzeit. Ob er schnell genug ankommt, um noch eine zu erwischen. Oh nein, sie liegt für mich bereit. Jesus hat sie für mich persönlich bereitgestellt, hinterlegt. Das ist keine willkürliche Massenproduktion, sondern persönlich bereitet, persönlich aufbewahrt, persönlich hinterlegt. Und wenn Paulus vor den Toren des Himmels steht, dann weiß er, ich werde diese Krone der Gerechtigkeit empfangen. Na gut, wen wundert es, dass Paulus eine Krone bekommt? Gut, er war nicht sündlos. Er hat eine ziemlich dunkle Vergangenheit, bevor er Jesus kennengelernt hat. Aber seitdem war er schon ziemlich engagiert. Er empfängt die Krone aus Gnade, aber er hat natürlich auch wirklich viel Gutes getan. Er hat die christliche Botschaft verkündet, er war ein Missionar, er hat auch viel leiden müssen und ist am Ende sogar gestorben, weil er ein Christ war. Gehört er vielleicht zu den wenigen, die von den Sündern immerhin noch die besten und eifrigsten waren? Sozusagen die Elite unter den Sündern? Und er deswegen diese Krone der Gerechtigkeit bekommt. Zwar nicht wirklich verdient, aber immerhin hat er ordentlich etwas geleistet. Hört einmal, was Paulus sagt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Nicht nur mir. Die Gerechtigkeit von Jesus reicht nicht nur für eine Krone aus. Sie reicht für viele Kronen. Er versetzt die vielen in die Stellung von Gerechten. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Was für eine wunderbare Botschaft. Nicht nur Paulus empfängt die Krone der Gerechtigkeit, sondern viele können sie empfangen. Und gerade darum reiste Paulus umher und predigte diese gute Nachricht von Jesus Christus. Von der Gerechtigkeit, die wir aus Gnade empfangen dürfen durch Jesus Christus. Aber hier ist auch eine Einschränkung. Paulus, er sagt nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sterben. Auf so einigen Beerdigungen, da wird der Eindruck vermittelt, am Ende kommen sie alle in den Himmel zu dem lieben Gott. Am Ende empfangen doch alle irgendwie diese Krone der Gerechtigkeit und Frieden ihrer Seele. Aber das ist verkehrt. Das ist ein falscher Trost. Das ist etwas, was die Bibel, das Wort Gottes, nicht lehrt. Nein, es liegt nicht eine Krone der Gerechtigkeit bereit für alle Gestorbenen. Aber es liegt eine Krone der Gerechtigkeit, ein Siegeskranz bereit für alle, die in diesem Leben das Erscheinen des Herrn Jesus liebgewonnen haben. Das ist das, was Paulus sagt. Was bedeutet das Erscheinen, lieb zu gewinnen? Jesus ist zum einen erschienen, als er Mensch geworden ist, geboren in Bethlehem von der Jungfrau Maria. Er ist erschienen auf dieser Erde, um Gerechtigkeit zu leben und um stellvertretend zu sterben. Die Erscheinung von Jesus liebgewinnen bedeutet zu verstehen, wie wunderbar es ist, dass Gott für uns Mensch geworden ist, um für uns zu sterben. Er war verachtet von vielen. Und er wird bis heute von vielen Menschen gelästert. Aber diejenigen, die daran glauben, dass ihre Sünden vergeben sind, weil Jesus gelebt hat und gestorben ist und auferstanden ist, diejenigen, die Frieden mit Gott haben dürfen, durch das, was Jesus getan hat und daran festhalten und glauben, als er als Mensch lebte und starb und auferstand, die haben sein Erscheinen liebgewonnen. Die haben verstanden, worum es geht in dieser Botschaft der Bibel. Und diese historischen Wahrheiten, diese historische Wahrheit von dem Leben von Jesus auf dieser Welt. Jesus ist aufgefahren in den Himmel, aber er erscheint den Menschen weiter durch sein Wort und durch seinen Geist. Wenn ein Mensch die Bibel liest und betet und er davon überführt wird, dass er ein Sünder ist, dass es ihm an Gerechtigkeit mangelt, aber er dann liest von der Gnade von Jesus, von der Vergebung, die bereitsteht für alle, die an Jesus glauben, die ihre Sünden bekennen und zu Jesus beten und sich ihm anvertrauen. Die erfahren, Jesus begegnet mir hier in seinem Wort ganz persönlich. Er spricht mir zu Herzen. Mir ist Jesus erschienen, weil er mir etwas neu gemacht hat in mir. Weil ich endlich gelernt habe, dass er mich persönlich meinte. Dass ich betroffen bin von dem, was er getan hat vor 2000 Jahren. Ja, derjenige, der von Herzen glaubt und zu Jesus betet, um Vergebung seiner Sünden bittet und Jesus sein Leben anvertraut, der hat sein Erscheinen liebgewonnen. Aber Jesus verspricht auch, dass er wiederkommen wird. Er wird noch einmal sichtbar erscheinen, und zwar allen Menschen. Und die einen wird er richten für all ihre Vergehen und ungerechten Taten und Worte. Aber diejenigen, die an ihn glauben, wird er in sein ewiges Reich führen. Wer an Jesus glaubt, der sehnt sich danach, dass Jesus wiederkommt. und wir sehen dürfen und erleben dürfen, woran wir glauben, worauf wir hoffen. Dass Jesus alles neu macht und wir ein Leben in Gerechtigkeit führen dürfen, ohne Leid, ohne Gefahr, ohne Schmerz und ohne den Tod. Dass wir all die Verheißung, das Versprechen Gottes erfüllt sehen dürfen, wenn er uns in sein Himmelreich führt. Jeder, der an Jesu Geburt, Kreuzestod und Auferstehung glaubt, jedem, dem dieser Jesus persönlich durch das Wort der Bibel und seinen Geist nahegekommen ist und so Vergebung der Sünden erfahren hat, und jeder, der sich danach sehnt, dass Jesus wiederkommt, der ist es, der sein Erscheinen liebgewonnen hat. Der ist es, der an Jesus glaubt. Glaube. Glaube ist es. Wer an Jesus glaubt, für den steht die Krone der Gerechtigkeit bereit. Allein durch den Glauben dürfen wir die Gerechtigkeit von Jesus empfangen. Wer empfängt die Krone? Jeder, der an die gute Botschaft, an das Evangelium von Jesus Christus glaubt, der erschienen ist, der uns persönlich nahe gekommen ist, der wiederkommen wird nach seinem Versprechen. Die Krone der Gerechtigkeit, sie steht bereit einem jeden, der an Jesus glaubt. Ist das nicht eine unfassbare Aussage? Eine unfassbare Gnade. Und wir wollen ein paar Anwendungen daraus ziehen. Zum einen eine Ermutigung. Die Krone der Gerechtigkeit schenkt den Glaubenden Kraft in diesem Leben bis in den Tod. Manche Christen erwecken den Eindruck, sie warten auf Jesu Wiederkommen, als wäre dieses Leben bloß eine Bushaltestelle. Und wir warten untätig darauf, abgeholt zu werden und befürchten nur, die Krone ist weg, wenn sie den richtigen Augenblick verpassen. Also bleiben sie passiv, isoliert, völlig untätig und hoffen nur, dass Jesus bald kommt. Bei Paulus ist es anders. Weil er weiß, dass die Krone der Gerechtigkeit für ihn bereit liegt, hat er Kraft zum Leben. Er schreibt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben bewahrt. Paulus konnte tätig sein, er konnte wirksam sein. Sein Leben war ein zielführender Kampf, ein Rennen, das er bis zum Ende laufen konnte. Er war tätig. Sein Leben war sinnerfüllt. Ihm ging nicht die Puste aus, mittendrin. Sein Leben bekam durch Jesus einen neuen Sinn, eine neue Kraft, ein neues Ziel, eine neue Richtung. Und auch selbst der bevorstehende Tod, ja, das Todesurteil brachte ihn nicht in Verzweiflung. Dass er dachte, jetzt ist mein Leben sinnlos, zwecklos, hoffnungslos geworden. Nein, dieser Glaube erhielt nicht nur, solange es Paulus gut ging, solange er Erfolg hat. Nein, es machte auch den Tod für Paulus weniger schreckend, weniger angsteinflößend. Er wusste, mit dem Tod kommt nicht das große Nichts. Mit dem Tod ist nicht alle Existenz dahin. Nein, es gibt ein Fortan. Ist das nicht beeindruckend? Er sagt, die Zeit meines Absterbens steht kurz bevor. Fortan, von nun an, jetzt aber. Er blickt über den Tod hinaus. Der Tod ist ein Abscheiden, aber nicht so, dass es aus ist, sondern so wie ein Schiff, das die Seile an einem Hafen kappt, um zu einem anderen Hafen zu gelangen. Sogar der Tod hat einen guten Sinn, einen Zweck, einen Nutzen. Paulus schreibt, ich werde schon als Trankopfer gesprengt. Ja, mein Leben wird ausgegossen, wie eine Ampulle Wein über ein Opfer. Der Tod ist wie der letzte Teil eines Opfers, das Gott Ehre bringt und ihm gefällt. Wie ein Trankopfer, das ausgegossen wird über das Schlachtopfer, so hat sogar der Tod etwas Gutes für Paulus. Etwas, womit er Gott die Ehre geben kann. Etwas, was gleichermaßen auch das Ziel seines Lebens weiter erfüllt. Die Krone der Gerechtigkeit, sie gibt Kraft zum Leben und zum Sterben. Und das brauchen wir in diesen Tagen. Gerade da, wo auch eine Krankheitsepidemie mit dem Tod droht. Wo ist unsere Kraft zum Leben, wenn auch die ganzen Umstände sich verändern, alles so unsicher wird? Wo finden wir die Kraft zum Leben und wo finden wir Kraft, sogar im Angesicht des Todes? Sie ist hier im Evangelium. In der Krone der Gerechtigkeit, die Jesus den Glaubenden gibt. Aber wir finden hier auch eine Ermahnung. Die Krone der Gerechtigkeit ruft dich auf zu einer Wertschätzung der Gerechtigkeit. Erkenne, wie überaus kostbar Gerechtigkeit ist. Kostbarer als Gesundheit, kostbarer als dieses Leben. Kostbarer als aller Reichtum und alle Freude und allen Genuss in diesem Leben. Jesus sagt am Anfang der Bergpredigt einmal, glückselig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn sie sollen gesättigt werden. Siehst du deinen Mangel an Gerechtigkeit? Und betest du und strebst du danach, ein Leben zu führen, das mehr dem Maßstab der Gerechtigkeit entspricht, weil du erkannt hast, wie überaus wertvoll Gerechtigkeit ist. Wie nützlich und segensreich Gerechtigkeit ist. Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Er glaubte bis zuletzt, dass die Gerechtigkeit von Jesus, die er aus Gnade allen schenkt, die ihm vertrauen, es wert ist, allen Eifer und alle Kraft einzusetzen. Es machte Paulus nicht untätig. Ach, am Ende kriege ich ja eh eine Krone, also kann ich jetzt ein laues Leben führen. Im Gegenteil, weil er erkannt hat, wie überaus wertvoll Gerechtigkeit ist, hat er alles eingesetzt in diesem Leben, um nach Gerechtigkeit nachzujagen, um das zu bekämpfen in seinem Leben, was Ungerechtigkeit fördert, was die Sünde hervorbringt. Paulus' Kampf, den er kämpfte, war hauptsächlich ein Kampf gegen seine eigene Sünde und gegen alle Gedanken und Haltungen und Umstände, die drohten, ihn von Jesus und von der Freude an der Gerechtigkeit aus Gnade fortzuziehen. Kennst du diesen Kampf? Diesen Kampf um Gerechtigkeit in deinem Leben. Schätze die Gerechtigkeit hoch. Sie ist es wert, wertvoller als alle Kronen dieser Welt. Egal ob aus Gold oder ob aus menschlichem Applaus oder die Kronen der Macht. Gerechtigkeit ist eine der kostbarsten Ressourcen des Lebens. Erwarte sehnsüchtig den Tag, an dem all deine Sünden abgetan sind, weil Jesus dir die Krone der Gerechtigkeit aufsetzt und dich in das Himmelreich führt, wo Gerechtigkeit wohnt. Aber lebe ein Leben hier, das dieser Sehnsucht entspricht, das sichtbar macht, dass du ein Leben erwartest, dich sehnst nach einem Leben der Gerechtigkeit, die Schönheit, die in Gerechtigkeit besteht. Der Segen, das Heil, die Freude, ja, die Gemeinschaft mit Gott. Und zuletzt eine Einladung. Weißt du, was du empfangen wirst an dem Tag, da du stirbst? Egal, ob durch eine Krankheit mitten aus dem Leben gerissen oder nach einem langen Leben altersschwach, wenn du einschläfst in deinem Bett. Was steht für dich bereit? Hast du dir schon mal Gedanken drüber gemacht? Es ist entweder die Krone der Gerechtigkeit oder es ist der Kerker der Gerechtigkeit. Es ist entweder die Strafe für deine Sünden oder die Gnade durch Glauben. Was steht für dich bereit? Kennst du die Hoffnung, die Paulus hat? Oder verdrängst du sie durch alle möglichen anderen Gedanken und anderen Zielen und anderen Kämpfen und anderen Läufen, die dein Leben bestimmen? Vielleicht hast du nur mal was von dem Glauben gehört, von deinen Eltern oder irgendwo mal etwas mitbekommen von einem Freund. Aber du hast nichts davon bewahrt, nichts davon dir zu Herzen genommen. Aber es kommt der Tag, da wirst du feststellen, was für dich bewahrt ist. Warte nicht bis zu dem Todestag, sondern lebe ein Leben in Gewissheit jetzt. Paulus, er schreibt an Timotheus als Aufforderung. Er soll weiter das Evangelium verkünden. Er soll weiter diesen Dienst ausführen, dem Paulus nachgegangen ist, den Menschen zu erzählen. Es ist eine Hoffnung. Es gibt eine Krone der Gerechtigkeit, die wir nicht verdient haben, die wir aber aus Gnade empfangen dürfen durch Jesus Christus, unserem Retter, unserem Heiland. Gewinne Jesus lieb. Lerne ihn kennen. Vertraue ihm. Bewahre Glauben. Bewahre Glauben. Vertraue nicht auf deine eigene Gerechtigkeit, auf deine Werke. Es wird schon irgendwie passen. Wir haben einen gerechten Richter in Jesus Christus. Aber auch einen Richter, der sich selbst hingegeben hat aus Gnade. Glaube an ihn. Und dann gilt dir dieses unschätzbar wertvolle Geschenk. Dann liegt dir bereit, die Krone der Gerechtigkeit. Es ist eine Einladung an dich. Glaube an den Herrn Jesus Christus, dem Gerechten.